Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge. Es ist die 69. des Sportpodcast Einwurf. Und Sie kennen das ja schon. Immer wenn ich sage Einwurf, dann gibt es natürlich auch einen Einwurf von meiner Seite. Erneut nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Hallo, liebe Olivia.
Hallo, Sebastian. Mensch, schön, dass wir uns ja heute hier wieder sprechen. Ich hoffe, es geht dir gut in der aktuellen Situation im Norden.
Ja, nicht immer gleich gut. Ne? In der jetzigen Zeit ist das ja nicht ganz so einfach, weil ich glaube, da weißt du genau, was ich meine und kannst das wahrscheinlich auch gut nachempfinden, dass man im Moment ja nicht mit der gleichen Stimmung jeden Tag aufwacht.
Absolut, ja. Also das kann ich nur bestätigen. Man wacht morgens dann doch immer mit einem mulmigen Gefühl auf, sei es zu dem Thema Corona oder auch die aktuelle Lage in der Ukraine. Wobei ich tatsächlich auch immer wieder was Positives aus der ganzen Situation mitnehmen muss, dass man im Umfeld hört, wie die Leute sich engagieren, Leute aufnehmen, Kleider spenden, Gelder spenden. Also ich finde, das ist dann doch auch immer wieder ein schönes Zeichen in der aktuellen Situation. Geht dir wahrscheinlich genauso.
Absolut, kann ich nur bestätigen, auch gerade im sportlichen Umfeld. Die Sportvereine, die ich so in meiner Nähe habe, die haben jetzt sogar Flüchtlinge aufgenommen, auch in den Räumlichkeiten der, ich sag mal, Einrichtungen, der Geschäftsstellen etc. Also das sind natürlich schon Dinge, die machen auf einen auf der anderen Seite nachdenklich, aber eben vor allen Dingen ist es ein großes Engagement und in einer sehr schwierigen Situation, in der wir uns ja immer bewegen. Das haben wir letztes Mal ja schon auch thematisiert. Wir wollen das gar nicht zu sehr vertiefen. Nichtsdestotrotz sind die Rahmenbedingungen für den Sport und gerade auch für den Profisport nicht besonders rosig an der einen oder anderen Stelle. Darüber wird heute auch zu sprechen sein. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, mit dem wir auch so ein bisschen in der Vogelperspektive über den Sport sprechen möchten. Er wurde geboren in Niederschlesien, lebt aber seit vielen Jahren in der schönen Schweiz. Er zählt zu den renommiertesten und erfahrensten Sportjournalisten und Sportkommentatoren. Und seine Stimme hörte man nicht nur beim ZDF oder bei RTL oder auch viele Jahre bei Sky. Man hört vor allen Dingen auch auf seine Stimme, weil er einfach eine Person ist, die was zu sagen hat im Sport. Nicht zuletzt aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass er heute bei uns zu Gast ist. Und ich sage herzlich willkommen in der 69. Folge des Sportpodcasts Einwurf. Marcel Reif.
Vielen Dank, danke für die Blumen. Jetzt wollen wir mal gucken, was für ein Vogel wir abgehen, um die Perspektive auch hinzukriegen.
Sehr gern.
Ja, Herr Reif, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite.
Hallo, gern.
Mein Kollege Sebastian hat es ja eben schon angedeutet in der Vorstellung. Sie leben ja in der beschaulichen Schweiz und sind dort zu Hause. Vielleicht an der Stelle die Frage, wie weit nehmen Sie die aktuelle Krisensituation auf der Welt aktuell wahr? Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie morgens aufwachen?
Ja, so wie Ihnen beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, eben wie jedem normalen tickenden Menschen. Und also da überschätzen sich dann doch die Alpen oder was immer zwischen dem Rest der Welt und der Schweiz aufragt, dann doch offensichtlich, denn das mag zwar beschaulicher sein hier manches. Und ja, die Schweiz hat sich anfangs ein bisschen schwer getan, bei den Sanktionen mitzumachen. Da war ich ein wenig entsetzt, wie man hier rumeierte und versuchte dann die Augen zu schließen und zu sagen, nicht rühren, dann geht's. Nein, aber das dauerte nur ein paar Tage und dann waren die Mehrheit der Schweizer, die sehr wohl wissen, was auf dieser Welt passiert, um ihr beschauliches Land herum, dann musste man da nachziehen und das ist auch gut so. Also ich bin genauso betroffen und angefasst wie jeder andere auch.
Mhm. Als Medienmensch, wie gehen Sie da vor? Schauen Sie jeden Morgen auch in die aktuellsten Nachrichten? Gibt es da so einen Rhythmus oder ist das jeden Tag unterschiedlich?
Aber irgendwann hatte ich so das Gefühl, es wird jetzt mal besser und es gab mal eine Zeit, da hat man dann das RKI-Institut, die Pressekonferenz, die war so Teil des Lebens geworden. Und als das endlich so ein bisschen zurückging, ob mit gutem Grund oder auch nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber jedenfalls dachte man so, also ich dachte, Mann, nicht ich. Vielleicht kriegen wir doch wieder langsam Stück für Stück Normalität zurück. Und jetzt gucke ich morgens nicht nach den Inzidenzzahlen, sondern ich gucke, was ist in der Ukraine passiert gestern Nacht.
Ja. Ja. Bevor wir auf den Sport blicken, wollen wir gerne noch einen Augenblick persönlich bleiben und auch auf Ihre Lebensgeschichte schauen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, dann erfährt man, dass Sie 2013 die Staatsbürgerschaft der Schweiz, eines Schweizers, angenommen haben. Wenn man dann noch ein bisschen weiter zurückschaut, dann erfährt man auch, dass Teile Ihrer Familie Opfer des Holocaust waren und Sie auch ganz bewusst die deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben haben. Wie bewusst war das auch in Bezug auf die Geschichte oder auf die Historie Ihrer Familie?
Überhaupt nicht. Das war keine Entscheidung gegen Deutschland, sondern eine Entscheidung dafür, wo ist mein Lebensmittelpunkt und brauche ich zwei Pässe. Und ich habe mir dann die Flapsigkeit erlaubt, ich bin nicht James Bond, mir reicht einer. Und als mir klar war, das ist mein Lebensmittelpunkt, wobei sich das gerade zu ändern beginnt. Ich habe festgestellt, meine Schweizer Söhne sind Flüge, studieren, der eine in London, der andere in Barcelona, der eine ist bald fertig. Und dann ist Zürich ein Ort noch zum Arbeiten. Aber der Lebensmittelpunkt verschiebt sich jetzt zunehmend nach München, wo meine Frau lebt. Also insofern, das ist mir nicht wirklich, ehrlich gesagt, furchtbar wichtig, wie der Pass gerade aussieht. Also das war keine strategische Entscheidung, sondern eher mal aus dem Gefühl, du pass auf, das hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier will ich bleiben. Mhm. Aber dann bewegt sich, dreht sich die Welt weiter. Ja. Ich sehe da keine Vor- und keine Nachteile. Da gibt es andere Dinge in meiner Geschichte und andere Ansatzpunkte, die mich mehr beschäftigen, als welchen Pass hast du da gerade.
Da wollen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Trotzdem würde ich gerne nochmal nachfragen, 2013 ist jetzt schon ein bisschen, wächst da so eine Identifikation, auch wenn man das dann so formal erledigt hat, auch mit dem Land stärker?
Nein, das war eher der Schlusspunkt dieses Prozesses der Identifikation. Also ich hatte da mein Haus, ich habe eine Schweiz, ich bin nicht in die Schweiz gezogen, um Steuern zu sparen. Ich habe mich nicht in den Schlaf geweint, dass ich hier etwas weniger Steuern zahlen musste als in Deutschland. Aber der Grund war, ich habe eine Schweizerin geheiratet, die hier aus Zürich. Ich habe zwei Schweizer Söhne, ich hatte hier mein Haus und ich kann die Sprache mittlerweile, konnte ich da schon ganz ordentlich und war integriert in alles hier. Ich hatte hier auch einen Job. Also insofern, die Identifikation ist lange vollzogen. Aber wissen Sie, Sie haben möglicherweise einen anderen Heimatbegriff als ich. Ich habe mir das nie groß geleistet, mich irgendwo zu verwurzeln, weil ich sonst im Lauf meiner, und das sage ich ohne jede Bewertung, also nicht irgendwie mit Bitterkeit oder mit Wehmut, ich wäre sonst zu oft entwurzelt worden. Also das allein durch die Lebensumstände und wie meine Eltern durch die Welt gezogen sind, warum auch immer. Insofern, für mich ist Heimat da und deswegen erklärt das auch gerade, warum sich das gerade jetzt wieder nach Deutschland verschiebt, nach München, weil Heimat ist da, wo die sind, die mir wichtig sind. Und das ist eher ein Zustand als eine geografische Bestimmung.
Ja. Ja, Sie haben ja vor allen Dingen auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal Ihren Standort gewechselt, haben ja in der Nähe von meinem Geburtsort Darmstadt in Heidelberg Abitur gemacht und dann tatsächlich...
Und in Mainz studiert, ist genauso weit weg.
Genau, und ich habe auch in Mainz studiert, das habe ich viele Gemeinsamkeiten erkannt. Und,
aber ein bisschen später, Olivia, ne?
Minimal später, tatsächlich.
Ja. Da bitte ich aber, jetzt hört auf zu kokettieren.
Da wollte ich fragen, in Mainz studiert, natürlich das ZDF liegt, glaube ich, näher geht es eigentlich nicht am Campus. Wie sehr liegt es dann auf der Hand, als freier Mitarbeiter beim ZDF zu arbeiten, wenn man in Mainz studiert hat?
Nee, nichts kann näher auf der Hand liegen und mehr auf der Hand liegen. Das war, irgendjemand sagte in Semesterferien, sag mal, weißt du, dass man da ein Praktikum machen kann beim ZDF? Nee, wusste ich nicht. Naja, los. So, und dann bin ich, habe mich umgedreht und bin über die Brücke gefahren. Damals lebte ich in ZDF in Wiesbaden. Mhm. Und da bin ich aus meiner Studentenbude in Mainz in den Semesterferien über die Viersteiner Brücke rübergefahren nach Wiesbaden. Habe mich dort vorgestellt, habe gesagt, ich bin der Beste, den ihr kriegen könnt, und zwar sofort. Und ihr wisst gar nicht, was ihr da an Genialität, was euch da ins Haus schneidet. Na gut, die haben zwar nicht sofort Laola gemacht, aber sie haben mich damals genommen. Also nein, das war allein, und das wieder, das ist jetzt geografisch, das ist, weiß ich nicht, 20 Minuten Fahrt. Und dann hast du das genau da, bist du da, wo du hin wolltest. Ich wollte immer zum Fernsehjournalismus, aber ich wollte auch die große Bühne haben, was weiß ich, was man da mit 19 oder 20 da im Kopf schweben hat. Jedenfalls wollte ich da hin und bin da vom ersten Tag an hängen geblieben und war sehr schnell freier Mitarbeiter und dann habe ich die längste Zeit da verbracht, bei ZDF, 22 Jahre.
Ja, wie man sieht, hat es ja gefruchtet und gut funktioniert. Vielleicht hätte ich auch den Weg einschlagen sollen, damals das Praktikum anzunehmen. Ich habe mich dann aber tatsächlich doch eher in die reine sportliche Schiene entschieden.
Es, am Ende ist immer das, was man nicht gemacht hat, zu bedauern. Nicht das, was man gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Also nicht von mir, aber weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das war, ist gut gesagt.
Am Ende ist es ja bei dir dann auch der Handballsport geworden, Olivia. Herr Reif, ich würde gerne mal auf dieses Steckenpferd Fußball zu sprechen kommen. Am Anfang war es ja so, wenn ich es richtig weiß, dass Sie sich auch noch mit Eishockey beschäftigt haben, aber dass relativ schnell klar war, dass dann auch schon Fußball die große Leidenschaft ist. Wie hing das zusammen, auch dann gerade mit dem Einstieg in den Beruf?
Fußball war von Anfang an die große Leidenschaft, immer schon gewesen. Ich habe selber gekickt und das stelle ich auch an meinen Söhnen jetzt fest. Das irgendwie sind da Gene verrutscht oder andere würden sagen, in die richtige Richtung gegangen. Also Fußball war die große Sache. Eishockey kam eher als, es hat sich dann später rausgestellt, ich glaube, das war eine strategische Nummer, die mein damaliger Chef und Mentor und heute einer meiner ältesten Freunde, Dieter Körten, wurde Sportchef, der wollte mich unbedingt als Kommentator haben und ich hatte kein Interesse am Sport, am Fußball live kommentieren. Ich wollte Filme machen und durch die Welt reisen. Und dann hat er mich bequasselt und Eishockey war ein Hobby, weil ich in Heidelberg damals wieder Abitur gemacht hatte und Profisport in Heidelberg oder rund um Heidelberg war damals wirklich benennenswert, nur der Mannheimer ERC oder wie sie auch Adler heißen heute. Ja. Und da fuhren wir Jungs Freitagabend und Sonntag zum Eishockey. Insofern entwickelte sich da eine Liebe, aber das war das kleine Brüderchen von dem, was Fußball immer war. Hm. Und ich wollte ja eigentlich gar nicht zum Sport, sondern Politik machen und das hat sich aus irgendwelchen Gründen, hat sich das dann so ergeben. Und alles so, wie es gekommen ist, ist okay. Alles gut. Ich habe nichts zurückzunehmen.
Ja, und ich habe wenig darüber gefunden, wie gut Sie denn selber dann auch gegen den Ball getreten haben. Haben Sie selber mal eine Zeit lang also so gekickt, dass es Spaß gemacht hat, regelmäßig?
Naja, also ich war Südwest-Auswahlspieler und süddeutscher Auswahlspieler und das nächste wäre Jugendnationalmannschaft gewesen. Mhm. Und ich war einer beim 1. FC Kaiserslautern in der Jugend spielen, die konnten aus einem Umkreis von, weiß ich nicht, 100 Kilometern waren sie die große Nummer. Und wenn du da in der Und wir hatten 3D, 3C, 3B, A-Jugendmannschaft. Wenn du in der A1 gespielt hast, warst du schon eine Nummer. Also ich stand kurz vor der Profikarriere, nur zum Glück kamen dann Umstände dazu. Meine Eltern zogen dann von Kaiserslautern nach Heidelberg. Ja. Und da stand ich irgendwann mal vor der Entscheidung, Abitur und Fußball als Hobby weiter. Oder was machen wir? Oder wollen wir es riskieren? Und zum Glück habe ich mich dagegen entschieden, weil mir einige Dinge fehlten, um glaube ich, da ganz groß durchzustarten. Ich habe dann noch am Regionalliga, was heute, weiß nicht, dritte Liga ist, gespielt, 2-3 Jahre in Mainz. Ich habe bald, es gab noch die Spielvereinigung Weisenau, ist ein zweiter Mainzer Club. Ja. Da habe ich zweite Liga gespielt eine Saison. Also es, in der Rückschau war ich sicher genial, täglich besser. aber es war ganz okay. Also ich war ein ganz talentierter Kicker.
Ja, ich kann mich an eine Aussage von Franz Beckenbauer erinnern, der mir mal sagte, meine Eltern wollten, dass ich was Ordentliches werde in Bezug auf die Fußballerkarriere. Gab es da bei Ihnen auch so einen Background oder war das eigentlich eher selbstbestimmt?
Mein Vater hätte gerne gehabt und die mussten einige Klimmzüge machen, damit ich studieren kann. Der hätte gern gehabt, die Klassiker, Jura, Medizin oder Ingenieur, was immer das ist. Ja. Und als ich dann aber immer klarer in Richtung Journalismus wollte, war mein Vater, ich weiß, er war skeptisch, aber ich habe dann irgendwann mal, als er tot war, in der Wohnung meiner Eltern so ein kleiner Abstellraum. Und das muss, den habe ich nie betreten, weil da hatte ich ja nichts verloren. Und aber irgendwas hat meine Mutter gesagt, hol doch mal, das liegt da in dem Zimmerchen. Und dann bin ich da rein. Und da war die ganze Wand, zumindest so eine schmale Seite, voll mit vergilbten Zeitungsausschnitten über meine ersten Schritte, sobald sie öffentlich geworden waren. Also der hatte am Ende seinen Frieden damit gemacht.
Super.
Und offenbar auch einen gewissen Stolz entwickelt, was mir dann auch was sehr, sehr gut getan hat.
Toll.
Ja, einer Ihrer großen Schritte war ja auch, dass Ihr erstes großes Finale als Kommentator 1994 beim ZDF zur WM in Amerika. Ich war da 4 Jahre alt, das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht live berichten, wie Sie da Ihre Arbeit geleistet haben, aber wir erinnern
uns. Aber unbewusst haben Sie es doch schon gespürt, oder
natürlich,
nicht?
Natürlich, ja.
Na, dann ist gut.
Richtig. Aber aus Erzählungen haben Sie das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, auch gerade natürlich das allererste Mal, wahrscheinlich entsprechend auch aufgeregt. Wenn wir uns jetzt nochmal kurz erinnern, Brasilien gewann da das Elfmeterschießen gegen Italien und Deutschland flog ja schon im Viertelfinale raus. Ja, vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen noch berichten, wie Sie diese Zeit erlebt haben und vor allen Dingen, wie enttäuscht ist man dann, wenn Deutschland gerade beim ersten großen Finale, was man kommentiert, rausfliegt aus der Weltmeisterschaft?
Ja, muss ich jetzt eine Zeitreise machen. Also die Aufregung war angemessen und die hat sich bis heute gehalten. Heute kommentiere ich nicht mehr live, bin Experte im Studio bei meinen Schweizer Freunden heute. Insofern, das ist eine andere Gemütszustand. Aber da waren das so die ersten Jahre, die Karriereschritte und natürlich bist du ehrgeizig. Und dann kam dazu, dass die Deutschen im Beginn in diesem Viertelfinale rausgeflogen sind gegen Bulgarien. Und ich weiß noch, dass ich damals das ungute Gefühl hatte, du wirst wie im alten Griechenland, im alten Hellas, wirst du mitverantwortlich gemacht als Überbringer der schlechten Nachricht. Und ich dachte, boah, mit den Deutschen fliegst auch du aus irgendeiner Achterbahn, die du doch gerade erst so richtig betreten hast oder besessen hast. Das hat sich zum Glück dann alles im Lauf der Jahrzehnte beruhigt. Ja, man sollte den Ereignissen gemäß und angemessen als Begleiter fungieren, aber man ist nicht Selbstdarsteller oder Darsteller auf dieser Bühne. Diese Erkenntnis hat mir dann auch bei der Arbeit geholfen. Also ich habe es damals überlebt und daraus offensichtlich die richtigen Schlüsse gezogen. Für mich
absolut, ja. Nicht umsonst haben Sie ja einige Jahrzehnte als Fußballkommentator schon auch Geschichte geprägt und sich einen Namen gemacht. War Ihnen das dann damals nach diesem ersten großen Finale so klar, dass es dann immer weiter nach oben geht?
Ja, weil da, wer im Finale kommentieren darf, der ist dann schon in der Hierarchie der Kommentatoren beim Sender relativ weit oben gelandet, um nicht zu sagen an der Spitze. Und das zu verteidigen hat mir viel Spaß gemacht. Und das gab es genügend andere Leute, die gesagt haben, so grauenvoll, jetzt nichts anderes oder keinen anderen. Aber ich war mit mir da ziemlich schnell im Reinen. Und ja, habe jedes weitere Finale, ich weiß nicht, es waren weit mehr als 20 Champions League-Finale und Olympische Spiele und was weiß ich alles noch mitgemacht. Und parallel in der ersten Zeit auch noch Eishockey. Und das hat mich sehr genossen. Olympische Winterspiele, Weltmeisterschaften. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht nebenbei. War auch, weiß nicht, war viel komplizierter zu kommentieren, was viel, viel schneller war. Das. Und ich dachte immer, wenn ich zum ersten Mal zu einem Eishockeyspiel kam bei den Olympischen Spielen und dann am ersten Abend, weiß ich noch, das erste Drittel war ich nass geschwitzt und schweißgebadet und entsetzt, wie viele Menschen da im ständigen Wechsel auf dem Eis rumturnen und der Ball ist auch furchtbar viel kleiner und fliegt auch viel schneller. Und andersrum, wenn ich dann vom Eishockey wieder zum Fußball kam, dachte ich, Wahnsinn, so ein Labsal. Immer dieselben 11, die da rumturnen, der Ball ist riesig und fliegt und du hast alle Zeit der Welt. Also das war eine ganz gute Zeit. Irgendwann wurde es zu viel dann mit Eishockey und Fußball. Wirklich, weil es für mich nicht redlich zu handeln war dann mehr mit der nötigen Sorgfalt. Und der Fußball wurde immer mehr. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
Absolut, ja. Ja, gerade im Hinblick auf Ihre langjährige Erfahrung würde ich gerne nochmal mit Ihnen über das Thema Entwicklung auch in der Fußballübertragung sprechen. Man muss ja jetzt sagen, von Jahr zu Jahr, es kommt immer mehr dazu, es sind mehr Kameras, höhere Kosten, die Rechte werden teuer bezahlt, die Rechte werden weiter aufgeteilt zwischen DAZN, Sky etc. Wie haben Sie das erlebt, gerade auch natürlich durch die verschiedenen Wechsel von ZDF zum RTL, wo Sie ja auch viele Jahre die UEFA Champions League kommentiert haben und dann auch nochmal zu Sky gewechselt sind? Wie haben Sie konkret die Entwicklung wahrgenommen in dem Business?
Na, so wie Sie ganz richtig in ein paar Stichworten gerade beschrieben haben, ich bin vom ZDF weg, nicht weil ich die Leute nicht mehr mochte, sondern ich habe, als ich weg rausfuhr vom Blerchenberg, erst muss ich also Schlüssel abgeben und Tankkarte abgeben und musste überall so ein Haken dann gemacht werden. Also bin ich durchs ganze Haus gelaufen, machte mein Zeug und bin dann ins Auto gestiegen und bin vom Hof gefahren und zwar und habe geheult wie ein Schlosshund. Wirklich wahr, nichts Erfundenes. Geheult, Rotz und Wasser, weil nach 22 Jahren für mich eine Zeit zu Ende ging, die wo ich alles gelernt habe und unendlich viel Spaß gehabt habe und die Leute kennengelernt habe, mit denen, von denen ich bis heute noch profitiere. Aber ich hatte am Ende die und zwar als die Nummer 1, als Chefreporter, das hieß zwar nicht so, aber war es 2,5 Spiele im Jahr zu kommentieren. Also irgendwelche Länderspiele und dann irgendwann ein halbes nochmal so auf Schnitt, nennt man das, kommentiert. Und das wäre meine Jobbeschreibung gewesen. Und das fand ich, war ein bisschen wenig. Außerdem, wie sagte Uli Hoeneß immer, die Spieler sagen immer, sie wollen eine neue Kultur kennenlernen und eine neue Sprache. Das Einzige, was sie kennenlernen wollen, ist eine neue Währung. Und natürlich haben die Privaten dann ganz andere Summen gezahlt. Und darüber habe ich mich nicht in den Schlaf geheult. Aber das war nicht die Triebfeder. Der Triebfeder war, ich wollte Fußball kommentieren. Und dann gingen die Champions League Rechte zu RTL. Dort konnte ich mit Jauch und mit Beckenbauer arbeiten. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. So, und als das letzte Spiel, die Bayern verloren die Mutter aller Niederlagen gegen Manchester United in Barcelona 99. Und alle heulten. Und wir heulten auch, weil die Rechte, das war unser letztes Spiel, wo RTL die Rechte hatte. Die gingen dann zu anderswohin. Und da kam Premiere damals, so wie Sky kam und sagte, du möchtest du nicht für uns Bundesliga kommentieren. Und da, so, deswegen, also, wie habe ich das alles, das war jetzt die private Sicht, und wie hat sich das alles angefühlt, wie fühlt es sich heute an, ich bin privilegiert, ich kriege das Zeug irgendwie schon aus alter Verbundenheit, also irgendwelche Kästchen, aber ich merke, dass mich die Kästchen stören. Also da nochmal und da noch was und da noch einer, der da noch einen Vertrag und da noch eins. Ich weiß nicht, irgendein Handwerker hat mir mal gesagt, nach Fest kommt ab. Ich weiß nicht, wie viel Schraubendrehung das Ganze noch verträgt. Auf der anderen Seite, wenn die Vereine, wo setzt man an? Wo sitzt die Henne und wo liegt das Ei? Ja. Wenn die Vereine selber so am Rad drehen und solche Summen bewegen und so, und die dann auch wieder, weil die Berater es wollen, die musst du zahlen, oder sind es die Spieler oder wer, egal, jedenfalls so hat sich's entwickelt, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und einer allein kann es nicht zahlen. Ich habe Premiere erlebt auf dem Weg zum Insolvenzrichter und da wussten wir nicht, ob ich morgen einen Job habe. Und zwar buchstäblich. Und weil die nach dem Motto gehandelt haben, schreiben wir sie an und durch. Irgendwie, wenn man die Pleite schon ding und rauschten, aber sehenden Auges in die Pleite, weil sie viel zu viel gezahlt haben und nicht refinanzieren konnten. Heute, ich weiß nicht, wo das geht. Ja, offenbar gibt es einen Markt dafür. Ich habe mir abgewöhnt, weil es mir auch zu billig ist und zu kurz gesprungen, mich über die Kommerzialisierung im Profifußball aufzumandeln. Das ist viel Heuchelei dabei bei vielen, die da was anderes drehen sehen wollen. Profifußball wird sich auch noch ein bisschen anders, noch ein bisschen mehr in eine bestimmte Richtung entwickeln. Aber es gibt doch den anderen Fußball auch. Also wenn einem das zu viel ist und wenn man sagt, du, pass auf, das zahle ich nicht mehr, man kann sich sehr gut Spiele am Wochenende selber in seiner Nachbarschaft angucken und da rollt auch der Ball und da ist es noch ein bisschen heimeliger und anfassbarer.
Ja, also absolut. Ich würde trotzdem gerne da nochmal reingehen, weil man spricht ja immer so gerne von dem überhitzten Markt und da wird dann auch viel Kritik geäußert und die sagen ja selbst, es macht keinen Sinn, sich da auf das Ross zu setzen und da irgendwie jetzt drauf zu hauen. Nichtsdestotrotz ist die Frage ja auch, was gibt es für Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen? Wie sehen Sie das aus Ihrer Branche, aus Ihrer beruflichen Perspektive? Wir haben vor einigen Monaten Martin Groß als Gast hier gehabt, der ja auch noch heute für Sky arbeitet und für den Westdeutschen Rundfunk und der schon durchaus kritisch war, auch mit dem, was aus seiner Sicht, aus seinem Genre heraus, nämlich als Journalist, das Thema sich anzuschauen, es immer auch sinnvoll ist, da kritisch zu bleiben. Wie sehen Sie das? Gibt es da eine Möglichkeit, auch von journalistischer Seite, dass zumindest ein Stück weit auch immer wieder ein mahnender Finger dabei ist?
Wenn es einen Sinn ergibt, ja. Wenn es Missstände gibt, die es zu kritisieren gilt. Wenn aber ich nur da sitze und bedauere, dass Bayern München jedes Jahr Meister wird und dass dadurch die Spannung weg ist, dann muss ich mich fragen, woran liegt das? Und dann und kann ich daran was ändern? Antwort, ja, indem wir die Bayern in irgendeiner Superliga mit den anderen, aus den anderen Ländern, die sowieso auch Meister werden jedes Jahr, einen eigenen Wettbewerb spielen und dann bleibt wieder Platz für Spannung und die anderen werden, und so kriege ich das bereinigt, aber nicht, indem ich sage, dass hier stimmt was nicht. Ja, was stimmt nicht? Ja, die Champions League ist irgendwann mal eingeführt worden, da werden Gelder umgesetzt und wer in der Champions League dabei ist unter den ersten vier, der kriegt so viel Geld, dass er dafür sorgen kann, dass er in der nächsten Saison wieder dabei ist. Und der Platz 5 erreicht hat in der Bundesliga, kriegt dieses Geld nicht. Der hat also dann, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen weniger jedes Jahr. Wie wollen Sie diese Lücke nur schließen? Ja, irgendwann mal ist da die Schere aufgegangen, aber sie ist aufgegangen. Und das kann ich, da kann ich noch so kritisch den Finger mahnend heben. Ich kann nur sagen, wenn wir das so weitermachen, wie es jetzt läuft, mit einer Dreiklassengesellschaft ist doch sehr vorsichtig beschrieben, und zwar einer unerschütterlichen, bis auf wenige kleine Schnittmengen. Wenn wir das so weitermachen in der Bundesliga, werden meine Söhne, die Jüngeren sind 20 und 22, die wenden sich ab. Die sagen, weißt du was, ich gucke amerikanischen Sport, ich gucke NFL, ich gucke NBA. Warum? Ja. Weil da ist es spannend. Ja, aber sage ich, aber das ist doch sehr kommerziell. Ja, ja und? Was? Aber spielen die Besten da? Und ich gucke mir Supersport an, aber das hat natürlich nichts mit der Fankultur zu tun, wie sie in Freiburg, in Mainz, bei Union Berlin gelebt wird. Die haben mit Bayern und auch mit Leipzig und auch mit Leverkusen aber sowas von nichts mehr zu tun, sollen aber in einer Liga spielen. Deswegen nochmal, ja, ich sehe die Dinge, wie sie sich entwickeln, aber wo kann ich den Finger mahnend heben? Wenn ich sage zum Beispiel, das mache ich nicht mit, dass wenn ihr das alles macht, wirklich alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, was da jetzt zuletzt da rumschwadroniert wurde, und noch ein Wettbewerb und noch was, dann allerdings macht ihr die Spieler kaputt. Ja. Und dann nehmt ihr euch das weg, was eigentlich das Ganze hier am Laufen hält. Denn ohne, wenn nicht Fußball gespielt wird, können wir den ganzen Kram drumherum klinken. Und wenn nicht richtig gut Fußball gespielt wird und wenn die Besten am Ende der Saison so müde sind und so kaputt, haben Sie jemals Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, um die letzten Granden jetzt zu nehmen, in Topform bei einem Turnier gesehen am Ende, EM oder WM? Never ever. Die sind immer ein Schatten ihrer selbst, weil sie so viel Kilometer gerannt sind in der Saison davor und das ist zu viel. Also das ist das Einzige, mehr rauspressen kannst du da nicht. Aber die Entwicklung da oben in der Spitze wird nicht aufzuhalten sein. Davon bin ich überzeugt.
Dann haben Sie ja gerade auch Ihre Kästchen beschrieben, also sehen ja auch dann die diversen Kanäle, vergleichen Sie wahrscheinlich auch ein Stück weit miteinander. Wie zufrieden sind Sie mit den sogenannten Experten? Da sind ja doch eine ganze Reihe neue Gesichter jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren dazugekommen. Hat das eine aus Ihrer Sicht vernünftige Qualität, eine gute Mischung?
Da geht man mir sofort ein rotes Lämpchen an und da kommt reflexartig der Satz, ich habe mich noch nie über Kollegen geäußert und das habe ich 50 Jahre durchgehalten. Warum soll ich das heute ändern? Ja, ich sage Ihnen, also Martin Groß zum Beispiel, den habe ich entdeckt bei einem Seminar, weil ich vortragender Rat an der Sporthochschule in Köln, und der kam bei mir ins Seminar, wie werde ich über Live-Kommentierung im Fernsehen, und den schätze ich sehr als Mensch, deswegen guck. Aber ansonsten sage ich Ihnen nur eins, und so weit gehe ich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch das Echo in Echtzeit in sozialen, / asozialen Medien, manche der jüngeren Kollegen vergessen, dass ihr Job heißt kommentieren und nicht beschreiben, weil sie versuchen wollen, irgendwelchen Storms zu entgehen oder kompatibler zu sein, damit ja nicht irgendeine... Und das finde ich zuweilen bedauerlich, aber das im großen Ganzen verbietet sich da irgendein Getue, wie früher war alles besser oder wir waren alle ganz anders. Erstens verändern sich die Dinge, das Sehverhalten verändert sich, das Hörverhalten. Es ist, ich habe immer gesagt, auch das Kommentieren unterliegt auch einem Zeitgeist. Mhm. Es gibt mal lauter, mal weniger laut, wird geschätzt. Deswegen, nein, das mache ich nicht. Ich sitze auch nicht zu Hause, ehrlich gesagt, wenn ich, und ich gucke immer noch viel Fußball und sitze da mit einem Strichelblöckchen und mache Plus- und Minusstriche, sondern ich höre es gar nicht. Es sei denn, ich will es unbedingt hören, aber ansonsten gucke ich Fußball. Also bin ich der falsche Ansprechpartner.
Nee, das kann ich
nicht. Und es ist alles nicht so schlimm, wie manche sagen. Und so doll wie andere ist es auch wieder. Es ist wie das richtige Leben und wie es bei mir auch macht.
Punkt. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Um trotzdem nochmal einen Punkt aufzugreifen, der natürlich in diesem ganzen maschinenabhängigen System doch eine Riesenrolle spielt, nämlich die Werbeunterbrechung, nochmal auf einen Punkt zu kommen, der auch mit Ihnen insofern zusammenhängt, als dass wir uns alle, die wir es miterlebt haben, doch gerne an den Torfall von Madrid erinnern und die Zeit, das war 1998, wo dann nochmal über eine Stunde gesprochen wurde, auch wenn es nicht so geplant war, und im Prinzip Dinge besprochen und erörtert wurden, die heute wahrscheinlich unvorstellbar sind, weil man viel mehr Werbezeiten verkaufen könnte und wahrscheinlich so lange gar nicht spontan gesendet würde. Vermissen Sie das manchmal ein bisschen, dass an dieser Stelle diese Spontanität und dieser Raum, der letztlich dann doch ein bisschen wenig Kommerzialisierung bedeuten würde, dass das in der Form heute nicht mehr vorstellbar ist?
Ach, schauen Sie, wenn angepfiffen ist, und ich denke, das wird auch so bleiben, zumindest solange ich das noch gucke, dann rollt ja der Ball. Dann, deswegen, jetzt hängen Sie das an so einer ausgesprochen ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Situation auf. Wissen Sie, wie viele Leute da unten geschwitzt haben im Regiewagen? Und die hatten Werbung, das ist ein Privatsender RTL gewesen. Alle 12 Minuten kannst du und sollst du Werbung machen, weil du damit dich refinanzierst. Komma, aber was war das jetzt, als das Tor umgefallen war? War das schon das Spiel oder war das noch die Vorberichterstattung? Denn da gibt es völlig andere Regeln. Du kannst dann wieder neu starten. Also so heilig war und so jungfräulich rein war die Zeit damals auch nicht. Ja, weiß ich, natürlich störe mich irgendwann mal, wenn mittendrin in irgendeiner Sendung wieder eine Werbung läuft. Aber komm, lass doch ehrlich sein, beim Fußball, es ist doch noch ganz okay, dann hörst du halt weg. Nochmal, auch diese Sender müssen sich refinanzieren. Die Öffentlich-Rechtlichen sind, das ist Zwangsabgabe, die sind finanziert durch die Gebühren. Und die haben auch andere Schwerpunkte und haben auch viel mehr zu bedienen. Insofern, das ist so, sei ihnen auch gegönnt. Aber Privatsender, und ich bin nicht ein Privatsender-Lobbyist jetzt, nur einfach die Erfahrung der Jahrzehnte. Die müssen gucken, wie sie das Geld, was sie dann ausgeben, auch wieder zurückkriegen. Antwort, na, dann gib halt weniger aus. Naja, dann wird man aber manchmal ganz viel gucken. Und da sind wir wieder da, wo wir vorhin angefangen haben. Ja. Und die Vereine sagen aber, nee, wir wollen aber das Geld haben. Darunter kriegt ihr es nicht. So, ja. Dann zeigen sie mir jemanden, der das bezahlen kann.
Ja, das stimmt. Am Ende auf jeden Fall trotzdem eine schöne Anekdote, die ja auch eine gewisse Popularität bekommen hat.
Will ich mich nicht für schämen.
Absolut, ja. Ja, da würde ich tatsächlich dann doch gerne noch mal kurz reingrätschen. Das heißt, diese Situation hat sie damals nicht zum Schwitzen gebracht.
Das kriegte so eine Eigendynamik, weil das auch zwischen zwei Kumpeln passierte. Wir kennen uns seit 30 Jahren, und also Jauch und ich. Und deswegen war da nicht, hoffentlich lässt er mich jetzt nicht hängen oder lässt er mich nicht auflaufen, sondern das lief so und kriegte dann so eine juchzende, gaxende Quatsch-Dynamik. Deswegen, ich weiß nicht, doch zu weinen, da habe ich zwar nicht geschwitzt, aber zu weinen, ein, zwei Mal während dieses albernen Fluges, da habe ich gedacht, sag mal, wir haben sie nicht alle. Das ist jetzt heiligste Champions League. Wir reden über ein Halbfinale Champions League. Worüber reden wir denn gerade jetzt hier? Wir können doch hier nicht so ein Mumpitz machen. Aber offensichtlich ist das gelungen. Aber nochmal, machen Sie es nicht besser, als es ist. Wenn uns jemand, das habe ich schon tausendmal gesagt, jetzt sage ich es zum tausend und ersten Mal, wenn uns jemand vorher gesagt hätte, ihr müsst jetzt 72 Minuten machen, das habe ich 72 Minuten lang, ihr seid doch sonst so lustig und so witzig, macht ihr jetzt bitte hier Überbrückung. Wir hätten denen den Vogel gezeigt, hätten uns umgedreht und wären nach Hause gegangen.
Ja, glaube ich. Ja, jetzt haben wir so viel über Fußball gesprochen. Jetzt würden wir gern auch noch mal so ein bisschen die weiteren Sportgeschehnisse erblicken, beziehungsweise auch jüngst die Olympischen Spiele und auch die Paralympischen Spiele in Peking, beziehungsweise dann auch Tokio, haben ja unter schwierigsten Rahmenbedingungen stattgefunden. Da würde ich Sie gern mal zu befragen, wie sehen Sie das oder wie ist war Ihre Entscheidung oder Ihr Standpunkt dazu? War das die richtige Entscheidung, dass die Spiele unter diesen Rahmenbedingungen stattgefunden haben?
Das war ja noch nicht Ukraine, ne? Die Olympischen Spiele, die Paralympics sehr wohl.
Ja.
Also
Corona und Ukraine sind ja beide Themen im Prinzip. Genau.
Leider muss man ja dann doch mittlerweile zwei schwierige Rahmenbedingungen da bedenken.
Sochi davor, das ist ein Badeort, soviel ich weiß. Dann machen wir die Winterspiele dort. Warum? Weil da gibt es Menschen, die haben das Geld dafür, die wollen das und die finanzieren euch jeden Größenwahn, das IOC. Schauen Sie, es gab eine Volksbefragung in Oslo. Und die schönste Sportveranstaltung, die ich erleben durfte in meiner ganzen Laufbahn, waren die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. 94. Die waren so faszinierend, weil das in einem Wintersportland im Winter mit normalem Schnee überschaubar in einem Tal stattfand. Das war zum Niederknien schön. So. Und danach gab es vor ein paar Jahren eine Volksbefragung in Oslo. Sag mal, Olympische Spiele, seid ihr dafür oder dagegen? Und glauben Sie mir, Norweger sind Wintersport-fanatisch. Die haben was gesagt? Nein, danke. Oder München. Natürlich hätte man das rund im Alpenvorland, man hätte vieles machen können. Nein, danke. Warum? Weil die Menschen gespürt haben, diese Art, wie sich Olympische Spiele und wohin sie sich entwickelt haben, zu einem gigantomanischen Irrsinn, für niemanden gut sind. Ich rede nicht über jeden einzelnen Sportler, der dann für sich nach 4 Jahren Vorbereitung seinen großen Moment hat. Das ist ja das Traurige, dass manchmal vergessen wird beim ganzen Abwasch. Aber Olympische Spiele in China, das ist die Folge des Ganzen. Da wird ein Geld verlangt und etwas Gigantisches. Tata, ja, das können nur solche nur noch leisten. Wenn sie das wieder runterdimensionieren würden, so dass Olympische Spiele auch stattfinden könnten, weiß ich nicht, Vorarlberg oder irgendwas, da sagen die Österreicher, na, das, was ihr wollt, das können wir nicht leisten. Das hat sich leider in eine Richtung entwickelt und Fußball-WMs genauso. In Katar braucht es 10 neue Stadien. Leute, seid ihr verrückt geworden? Ich war in Südafrika, in Ecken, wo nie mehr ein Fußballspiel stattfinden wird. Und wenn dann Brasilien, ja, das klassischste aller fußballverrückten Länder. Nee. Also da ist die Entwicklung in eine Richtung gegangen, wo Peking eigentlich nur noch eine Pointe am Ende ist.
Ja, wie fühlt sich das für Sie an, wenn demnächst, in diesem Jahr ja schon, mit der ersten Adventskerze man dann den Anstoß von der Weltmeisterschaft in Katar erlebt?
In sich schlüssig. Wenn ihr sind, dann lasst es uns bitte bis zu Ende bringen.
Okay. Ja, ich würde gerne auch noch ein aktuelles Thema aufgreifen, weil wir jüngst leider die Meldung erhalten haben, dass Egidius Braun verstorben ist. Wie war Ihr Verhältnis zu Egidius Braun? Das ist ja eine wirklich Eminenz gewesen im Fußball, hat viele Jahre den DFB auch mitgeprägt. Wie war Ihr Verhältnis? Gab es da ein besonderes Verhältnis?
Ich war ja viel mit der Nationalmannschaft unterwegs und dann lief man sich über den Weg. Wertschätzung, also meinerseits. Und er hat sich nicht umgedreht, wenn ich kam und guten Tag sagte. Aber das war noch ein Präsident, wie man ihn sich danach öfter gewünscht hätte.
Ja, da sprechen Sie was an. Das hätten wir jetzt als Stichwort natürlich auch noch gehabt. Also jüngst ist ja nun ein neuer Präsident an die Spitze des DFB gekommen. Manchmal wundert man sich ja, wie schnell das geht, auch gerade was die letzten Präsidenten angeht. Glauben Sie, dass der Verband auf einem guten Weg ist?
Ich mache jetzt nicht das ganze Bashing, was da die Tage da gelaufen ist und wie die Umstände waren, lasse ich mal weg. Er hat eine Chance verdient. Aber ich hoffe, er weiß, was da auf ihn zukommt. Das hatte ich zuweilen nicht den Eindruck. Fritz Keller, mit dem ich ganz gut bekannt bin, der hat das offensichtlich unterschätzt. Das habe ich ihm auch gesagt. Fritz, was da auf dich zukommt, ob dir das Spaß machen wird. Und mit den Rankünen, die da laufen, ja, das kriege ich hin. Ich weiß ja, was ich will und ich bin guten Willens und gut, ich habe klare Ideen. So, das ist krachend am Ende auch schief gegangen. Deswegen, jeder hat eine Chance verdient, aber da sind Strukturen entstanden, um es sehr, sehr freundlich auszudrücken, die es jetzt zu knacken gilt. Und wenn da viele mitmachen, könnte es gelingen, es wäre an der Zeit. Denn die Zeit des Fremdschämens, finde ich, dauert schon viel zu lange beim DFB.
Ja, da sich der Fußball ja wie ein roter Faden sozusagen durch Ihr Leben zieht, würde ich gerne abschließend vielleicht auch nochmal zu einem privaten Thema kommen, auch im Fußballbereich. Wer sich mit Ihrer Persönlichkeit ja so ein bisschen befasst hat, weiß ja, dass Sie seit 2012 zum Teufelsrat des ersten FC Kaiserslautern gehören. Vielleicht können Sie uns nochmal abholen dazu, was dieser Teufelsrat macht und ja, wie Sie
den
da reingekommen sind.
Den gibt es schon lange nicht mehr. Junge Frau, den gibt es schon lange nicht mehr. Der ist dann verschütt gegangen. Ich dachte auch, sag mal, irgendwas wollen wir doch machen. Aber was sich da an Selbstzerstörungstrieb in Kaiserslautern bei meinem Club, den Club meiner Kindheit und Jugend, was sich da in den Lauf der letzten Jahre abgespielt hat, jetzt bewegt sich wieder ein bisschen was. Und zwar in die richtige Richtung, und zwar sportlich. Und daraus könnte wieder was werden. Der Teufelsrat war damals die Idee, dass Leute, die dem FCK verbunden sind, versuchen anzupacken an 1000 Stellen. Und es wurde jeden Tag weniger und das versickerte dann irgendwann, weil sich die dann auch wieder zerfleischt haben gegenseitig. Also das ist ein Thema, dass der FCK bleibt mir im Herzen, aber verstandesmäßig gehe ich da mit sehr spitzen Fingern ran mittlerweile und gucke, was sich entwickelt im Moment, ist wieder ein bisschen Hoffnung.
Mit zumindest dem Aufstieg in die zweite Liga, das könnte ja unter Umständen klappen und mit so einem Stadion sollte es vielleicht auch klappen, oder?
Dann muss es klappen, weil sonst kannst du, ist dieses Stadion die Hölle für die Teufel. Ja. Da oben viel zu groß für dritte Liga.
Ja. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen, haben aber jetzt auch für diese Folge noch so ein kleines Thema hinten dran, was jetzt gar nicht unbedingt mit dem Fußball und dem Sport zu tun hat, sondern mit Ihrer Rolle als Gast in Quizshows. Und ich darf unseren Hörerinnen und Hörern verraten, dass wir uns kennengelernt haben bei der prominenten Playback-Show. Das ist schon ein bisschen länger her, Herr Reif. Sie erinnern sich vielleicht an einen Tanz, den Sie zusammen mit Hansi Müller zur Musik von Macarena getanzt haben. Kommt Ihnen da noch was?
Ich erinnere mich selbstverständlich nicht mehr daran und aus gutem Grund.
Gut, es wurde auf jeden Fall im deutschen Farbfernsehen ausgestrahlt und es ging...
Ist aber gelöscht worden.
Schade. Es ging aber auch um einen Zweck, also das sollte man vielleicht an der Stelle hervorheben steht ja auch im Vordergrund. Sie haben sich damals engagiert für Plan International. Ich weiß nicht, tun Sie das immer noch?
Immer noch. Es ist daraus genau das geblieben, was es war. Mhm. Genau. Und das ist das Beste daran, ja.
Ja. Und Sie sind sozusagen den Shows dann auch treu geblieben und sind seit 2012 regelmäßig in der Quizshow Quiz Champion des ZDFs auch zu Gast gewesen. Deswegen die Frage, hat es Ihnen so ein bisschen, ich sag mal, das Thema auch Show, Quizshow angetan, dass Sie sozusagen in Ihrer Kompetenz natürlich mit dem Sport auch, aber letztlich eben auch darüber hinaus, weil es ja auch Entertainment ist, immer mal wieder auch in Fernsehstudios diesbezüglich zu Gast sind?
Also erstens wird es anständig bezahlt. Zweitens gelte ich in meiner Familie als amtierender Klugscheißer und mir macht Quizzen und Dings Spaß, auch in der Familie rumzuraten. Hm. Also das ist eine reine Vergnügenssache am Rande. Und ich wollte auch mal immer sehen, wie weit kann ich mich aus irgendeinem Fenster lehnen, bevor jemand sagt, na, da habt ihr aber den Fußballfuzzi überschätzt. Und weiß ich, das hat was Wettkampfmäßiges, aber war nie, dichten Sie mir bitte nicht an, dass ich, weiß ich nicht, irgendeine Affinität gehabt hätte zum Showmastern. Mhm. Dazu, wie gesagt, habe ich in meinem Freundeskreis einen, der das richtig kann, und dafür kann er meine Dinge nicht. Und so haben wir uns sehr gut ergänzt in Freundschaften. Aber wie gesagt, das macht Spaß. Und auch nicht mehr und nicht weniger.
Mhm. Ja, und es macht auch vielen Menschen Spaß, die das sehen und sich anschauen und anhören. Uns hat es auch Spaß gemacht mit Ihnen. Herzlichen Dank für die Zeit. Das war ein tolles Gespräch. Es hat viele illustre Momente gegeben. Und ich danke, dass Sie bei uns im Sportpodcast-Einwurf heute dabei waren.
Sehr gern. Bleiben Sie gesund.
Dankeschön, Herr Ralf. Alles Gute für Sie.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war Marcel Reif. Immer auf den Punkt, würde ich sagen.
Absolut, ja. Offen und ehrlich. Und es ist irgendwie immer wieder witzig, dass man die Stimme aus so vielen Situationen spielen oder auch vom Doppelpass, wenn er mal wieder einen Euro ins Schweinchen wirft, kennt. Ja, also,
darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber ich glaube, da hätte es noch viele Themen gegeben, über die wir sprechen hätten können.
Absolut, ja. Knapp 50 Minuten, glaube ich. Also die Zeit ist verflogen. Mhm. Hat großen Spaß gemacht.
Absolut. Und ja, machen wir doch noch ein bisschen Werbung für unsere Social-Media-Kanäle. Das haben wir länger nicht gemacht. Wenn man den Sport-Podcast-Einwurf verfolgen will, kann man das ja nicht nur hier auf unseren Hörfunkkanälen sozusagen, sondern ja auch im Netz.
Absolut, ja. Also Instagram, Facebook, ne, was die Jugend heutzutage alles so verfolgt, Spotify, aber auch demnächst auf YouTube.
Genau. Und unser lieber Kollege Emre Can, das ist nicht der Fußballer, ich sage es immer wieder gerne, hat sich ja wieder ein paar Sachen ausgedacht und überlegt und man darf gespannt sein, was da in den nächsten Tagen und Wochen kommt. Es lohnt sich, glaube ich.
Genau, ja. Viel mehr wollen wir aber auch gar nicht verraten. Lasst gerne ein Like da oder schreibt uns, bringt uns Ideen. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldung, oder Sebastian?
Genau so. Klasse. Oliver, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die 70. Folge mit dir und sage erstmal vielen Dank und schöne Grüße nach Darmstadt.
Ja, danke. Hat ebenso Spaß gemacht. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.